als ich heute Morgen aufgewacht bin, war meine Stimme ganz tief geworden, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, ich kann deutlich sprechen. Wir brauchen heute einen besonderen Anteil an Gnade. Ich werde nicht zurückgehalten durch den Ton meiner Stimme. Möge der Geist, möge die Gnade fließen aus dem Geist. Wir werden bald zu Botschaft 2 kommen, zur Bedeutung der Reife. Wir haben gesehen letzten Abend, bevor wir zur Gliederung kommen, möchte ich etwas mit euch teilen, eine Erfahrung, die mit unserer Zusammenarbeit verbunden ist, mit dem dreieinen Gott. Diese Zusammenarbeit ist Reife im Leben. Bis wir reif werden, bis wir in den Bereich der Reife kommen, nach der souveränen Anordnung des Herrn. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen. Das ist kein Bibelstudium, aber das ist eine Anwendung dieser Verse für uns, genau jetzt. Sie sind alle aus dem 2. Korinther, Kapitel 3 und 4, Vers 16. Doch wenn immer ihr Herz sich zum Herrn hinwendet, wird der Schleier weggenommen. Ein paar Jahrzehnte zuvor habe ich gelernt, durch den Dienst des Zeitalters, dass unser Geist, unser wiedergeborener Geist, ist in unserem Herzen, im Inneren unseres Herzens. Also jeden Tag, es macht einen großen Unterschied aus, ob wir versuchen, unseren Geist zu üben und davor, dass wir unser Herz zum Herrn hinwenden. Es war ein kurzes Gebet über eine lange Zeit hinweg. Es ist sehr wirklich. Herr, ich wende mein Herz dir zu. Ich öffne dir mein Herz. Herr, ich komme nahe zu dir. Mit meinem hingewendeten, mit einem offenen Herzen. Und ich schlage vor, dass es etwas wird, dass ihr nicht einfach nachahmt, sondern dass ihr ein Licht bekommt, dass euch klar wird, das ist die Struktur eures dreiteiligen Menschen. Dass ihr die Struktur versteht und dass ihr beginnt, euer Herz dem Herrn hinzuwenden. Ich möchte ein Wort sagen zu lieben Heiligen, aber zu subjektiven Heiligen. Das bedeutet, was meine ich damit? Die Heiligen, die so ehrlich sind, die zuerst beten, Herr, ich wende mein Herz dir hin, aber die sagen das, und ihr Verstand wirkt. Und dann denken die, Herr, wende ich wirklich mein Herz dir zu? Oder sind das nur Worte? Sie sind wirklich verunsichert, ob sie wirklich das Herz dem Herrn hinwenden. Und ich schlage vor, Herr, ich schlage diesem Menschen zweites Gebet vor, Herr, bewirke, dass mein Herz sich dir zuwendet. Und dann wird der Schleier weggenommen. Denn wenn das Herz weggewendet ist vom Herrn, dann rutscht es in eine andere Richtung ab. Es ist wichtig, jeden Tag damit anzufangen, damit zu sagen, Herr, ich wende dir mein Herz zu. Und dann wird der Schleier weggenommen. Und der Schleier bezieht sich auf bestimmte Dinge um uns herum, oder sogar in uns, die uns bedecken, verschleiern. Die Schleier, die uns davor abhalten, die Wirklichkeit zu berühren. Aber wenn das Herz dem Herrn zugewendet ist, dann wird der Schleier weggehoben. Was tue ich mit dem Schleier? Wir machen das nicht durch Selbstbeobachtung, Selbstuntersuchung, aber wir wenden uns einfach dem Herrn zu und dann wird der Schleier aufgehoben. Und der Vers 18, 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Nur der Herr weiß, wie viele von uns hier völlig verstehen, dass obwohl wir lebendige, wiedergeborene Menschen sind, wir sind offensichtlich Menschen, wir sind menschlich. Es gibt eine andere Person, nicht nur ein anderes Ding, ein anderes Etwas, ein anderes Leben, ein anderer Geist. Eine andere Person lebt in uns oder zumindest will in uns leben. Hier ein kleiner Rückblick in die Geschichte. In 1955, das ist eine alte Geschichte, eine uralte Geschichte, 20. Jahrhundert. Ein paar Wochen vor meinem 16. Geburtstag, ich ging zu einer christlichen Konferenz. Nicht, weil ich suchend war mit dem Herrn, aber ich hatte eine Freundin. Und sie ging mit anderen Freunden dahin und ich sagte, ich komme mit. Eine Woche mit Jane, mit meiner Freundin. Das war an einem Unicampus, also wir sind am Samstag angekommen und am nächsten Tag nach der Versammlung sah ich sie, wie sie Hand in Hand mit einem College-Studenten ging und ich war in einer Falle. Ich bin hier, also weil ich schon hier bin, dann vielleicht kann ich zumindest etwas lernen. Und ich weiß nicht, ob der Herr mir erlaubt, es zu sagen, aber heute Morgen hatten wir zwei Versammlungen. Damals hatten wir zwei Predigten mit Pastoren und Predigern. Wir hatten damals zwei Versammlungen. Und als ich ihnen zugehört habe, als ich diesen Theologen zugehört habe, diesen Calvinisten zugehört habe, wenn nur er gesprochen hat, wäre ich nicht gerettet worden. Und ich glaube nicht, dass der Herr es erlaubt, mir zu sagen, aber schließlich, wir werden alle zusammen sein im neuen Jerusalem, wie eine kooperative Person. Aber ich möchte das sagen, Bruder so und so. Ich war damals bei dieser Konferenz in 1955 und ich wurde dort gerettet. Trotz dessen, was du gesagt hast. Aber bei der nächsten Versammlung, der Sprecher hat Christus ausgeteilt. Und am Samstagnacht bin ich aufgestanden und wurde gerechtfertigt. Und der Herr kam in mich hinein. Auf eine sehr sanfte Weise wurde ich wiedergeboren. Das ist nur der Hintergrund. Und zwei Monate später war ich allein in einem Gemeindegebäude, Kirchengebäude. Und ich habe einfach laut ausgesprochen, es gibt eine andere Person in mir. Aber ich hatte niemanden, der mir helfen konnte. 11 Jahre später, nachdem der Herr mich in die Wiedererlangung gebracht hat, hat bestimmte Behandlungen vorgenommen, damit ich hineinkommen konnte. Und dann habe ich verstanden, ich habe einen Geist. Christus lebt in mir. Und was in meinem Herzen ist, ich schaue einfach auf euch und innerlich bete ich und frage ich vom Herrn, Herr, bewirke, dass alle diese Heiligen, dass sie verstehen, dass du eine lebendige Person bist, die in ihnen lebt. Tief in eurem Geist. Aber er möchte sich ausbreiten von eurem Geist in alle inneren Teile hinein. Angefangen mit dem Herzen. Wenn wir unser Herz zum Herrn wenden, wenn wir dieses Gebet von Paulus widerhallen, dass der Herr eine Wohnung in unseren Herzen machen möge. Und hier ist der Punkt. Wir haben nicht nur das Leben oder Gnade. Es gibt eine Person, die in uns lebt. Und ich muss zurückkommen zum Vers. Wir alle aber anschauen und widerspiegeln die Herrlichkeit des Herrn. Mit anderen Worten, innerlich. Wenden wir unser Herz dem Herrn zu? Und ich hoffe, dass wir alle es einfach versuchen. Und wir fragen und wir bitten den Herrn, dass er uns dazu führt, dass wir einfach eins zu eins eine Berührung mit dem Herrn haben. Und diese Zeit ist nicht dafür, dass wir viele Dinge dem Herrn sagen. Aber was auf seinem Herzen ist, schaut mich einfach an. Ich bin in euch. Und die Herrlichkeit scheint. Und wir müssen uns wenden. Und vielleicht einfach für 2 bis 3 Minuten wendet euch einfach und schaut die Herrlichkeit des innewohnenden Christus an. Und spontan wird er euch bewohnen. Ihr werdet umgewandelt werden. Es passiert. Und ihr tut kein Werk. Ihr tut nichts. Und ihr versucht nicht, etwas zu verbessern. Ihr schaut einfach. Ihr schaut einfach diese wunderbare Person an. Und dann heißt es, wir alle, nehmt keine Lüge vom Feind an. Ihr habt dies getan, ihr habt das getan. Nehmt diese Lüge nicht an. Der Herr kann jede Sünde beseitigen. Er hat diesen Preis bezahlt. Habt Glauben an sein Blut. Wir alle wurden gerettet, wir wurden gereinigt und uns wurde vergeben. Lobt den Herrn. Und nun, in Hebräerbrief, heißt es, wir haben den Glauben im Blut Jesu, können wir voller Freimut ins Allerheiligste hinzutreten. Und das Allerheiligste ist unser Geist. Und ich kann es nicht beschreiben. Ihr werdet es selbst erfahren. Aber in dieser kurzen Zeit, schaut ihn einfach an. Und öffnet euer ganzes Sein zu ihm, damit er sich selbst austeilen kann, er sich selbst in uns einwirken kann. Es gibt keinen Weg, das zu beschreiben, wie wunderbar, wie entzückend, wie kostbar er ist. Und im anderen Vers, in 2. Korinther Kapitel 4, In in Vers 6. Weil der Gott, der sagte, aus der Finsternis leuchte das Licht, derjenige ist, der in unseren Herzen leuchtete, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu erleuchten. Die Herrlichkeit, die wir anschauen, ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, Gott, der zum Ausdruck gebracht wird, auf eine wunderbare Weise. Die Herrlichkeit ist im Angesicht des Auferstandenen Christus in euch allen. Und er möchte ernsthaft, er möchte eine Gemeinschaft von euch, von Angesicht zu Angesicht. Und ich glaube, das ist die Erfahrung von vielen von uns, von älteren verheirateten Ehepaaren. Und Menschen verstehen das nicht. Eine bestimmte Sache. Also nehmen wir an, ihr nehmt eure Frau irgendwohin mit und ihr sitzt euch gegenüber und ihr unterhaltet euch nicht viel, weil es einfach wunderbar ist, entzückend, einfach euch gegenseitig anzuschauen. Und natürlich gibt es viele Sachen, viele Dinge, die ihr euch mitteilen könnt. Aber es ist eine einfache Sache. Es ist eine einfache Sache, unser Herz dem Herrn zuwenden, damit der Schleier weggenommen wird. Und nun mit einem unverschleierten Angesicht können alle von uns die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln. Und wir werden umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann verstehen wir, dass die Herrlichkeit, die ich anschaue, ist der leuchtende, das leuchtende Angesicht des innewohnenden, auferstandenen Christus. Es ist keine schwere Sache, die wir tun sollen, dass ihr etwas merken müsst, dass ihr müsst es nicht das ganze, den ganzen Epheserbrief auswendig lernen. Heute Abend. An uns liegt es nur, unser ganzes Sein dem Herrn zu öffnen, dem Wort zu glauben. Und wir glauben dem Wort, dass der Schleier weggenommen wird. Ich bin hier, um anzuschauen und wiederzuspiegeln, die Herrlichkeit, die scheint. Und ihr merkt vielleicht die Wirkung nicht, aber wenn ihr einige Zeit damit verbringt, wenn ihr damit einfach weitermacht, werden andere ein Gefühl bekommen, eine Empfindung bekommen. Die werden, warum ist diese Person so leuchtend? Auf so eine entzückende Weise. Und einfach ohne Anstrengung wird die Herrlichkeit hervorscheinen. Das ist ein Zeugnis. Und ich versichere euch, wenn ihr an einem bestimmten Ort seid, in der Schule, mit euren Nachbarn oder auf der Arbeit, ihr werdet jemanden dort haben. Und der sich entschließt, gerettet zu werden durch euch. Vielleicht in einer Kaffeepause. Er wird euch fragen bei einer Kaffeepause, du musst mir etwas erklären, ist es wahr? Und sie werden euch fragen, warum seid ihr so leuchtend? Was bringt dich dazu, so leuchtend zu sein, so scheinend zu sein? Und dann werdet ihr mitteilen, es ist der wunderbare Christus, der in mir wohnt. Und dieser wunderbare Christus möchte in dich hineinkommen. Wie wär's damit? Und dann werdet ihr beten. Nun, es hat Vorteile für euch. Ja. Wenn wir im Leben wachsen, nur Gott kann Wachstum geben. Es wird in 1. Korinther 3 klar. Apollo bewässerte, aber Gott gab Wachstum. Wir können das Wachstum nicht bewirken, aber wir können uns üben, die dem Herrn erlauben, viel Wachstum zu bewirken und viele Rettung im Leben zu bewirken, Tag für Tag in unserem Herzen, indem wir unser Herz zu ihm hinwenden. Es passiert nicht an einem Tag. Wir werden einfach irgendwann merken, ihr habt verschiedene Dinge, um die ihr euch gekümmert habt während des Tages, aber dann wendet ihr euch und während einer Mittagspause. Herr, ich möchte einfach dein scheinendes Gesicht anschauen, dein leuchtendes Gesicht anschauen. Und der Herr wird einfach sagen, ich habe einfach darauf gewartet. Ich liebe dich. Und ich möchte dich zu einer Vervielfältigung machen, zu meiner Vervielfältigung als des erstgeborenen Sohnes. Und wenn die Rettung im Leben vollendet ist, werde ich kommen und deinen Leib verherrlichen. Wie wäre es damit? Was haltet ihr davon? Wir können nun zur Gliederung kommen. Zur Bedeutung der Reife. Die Bedeutung des Wortes reif auf Griechisch ist am Endpunkt. Wir sagen nicht, dass es am Endpunkt ist, am Endpunkt eurer Lebensreise. Es ist das Ziel, das Gott gesetzt hat. Für euch. Das Ziel, das er erreichen möchte, in euch. Und je mehr ihr vorangeht zum Ziel, was die Reife ist, um des Leibes willen, ihr werdet reif sein auf eine sehr echte Weise. Aber hier muss man unterstreichen, ein einfaches Gebet. Es ist eine sehr traurige Sache, dass wenn wir alle Heiligen in der Wiederlagung nehmen und nicht nur Millionen von Christen auf der ganzen Welt, dann verstehen wir, manchmal sehen wir diese oder jene einen neuen. Und wir verstehen, dass sie das Leben Gottes in sich hat. Oder derjenige oder diejenige erreicht nie diesen Endpunkt. Nun, die vierte Stufe der Reife im Leben ist, den Leib zu kennen. Das ist ein inneres Wissen. Wir müssen wirklich den Leib kennen. Und die, die den Leib kennen, können auch unterscheiden, ob dieser Gläubige oder der Gläubige den Leib kennt. Und dieses Unterscheidungsvermögen dient dazu, dass sie einfach für diese Heiligen beten und ihre Füße waschen und sie weiden. Und notwendigerweise für sie auch die geistliche Kriegsführung ausführen. Wir müssen zu diesem Endpunkt kommen. Noch lange davor, bevor wir unsere Lebensreise abschließen. Also wir müssen beten, Herr, wird wieder ein einfaches Gebet. Herr, ich möchte diesen Endpunkt erreichen. Nicht nur, damit ich ein Überwinder sein kann, nicht nur ein siegreicher Christ zu sein, aber damit für den Nutzen des Leibes Christi. Und Punkt 2, umgewandelt zu sein bedeutet, in unserem natürlichen Leben stoffwechselhaft verändert zu sein, wohingegen reif zu sein bedeutet, mit dem göttlichen Leben, das uns verändert, erfüllt zu sein. Das letzte Stadium der Umwandlung ist die Reife, die Fülle des Lebens. Das, was wir über die Umwandlung gesagt haben, das bezieht sich darauf, in unserem natürlichen Leben verändert zu werden. Durch die Austeilung, durch die göttliche Austeilung. Aber das ist noch nicht Reife. Reife beginnt, wenn das göttliche Leben, das uns gerettet hat, das euch umgewandelt hat, ist nun erfüllt jetzt jeden Teil von euch, von eurem dreiteiligen Menschen, als eines menschlichen Gefäßes. Und das ist keine einfache und automatische Sache. Eine Sache ist, dass der Herr uns umwandelt und alles behandelt, was wir auf natürliche Weise sind. Und schließlich wird er diese Teile zu einem auferstandenen Teil unseres Seins machen. Er wandelt unsere Gefühle um, unseren Willen. Das ist wunderbar. Aber das ist nicht das Ziel. Es ist vielleicht wie ein Teenager, der gewachsen ist, 16, 17 Jahre alt. Nun, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen 17-Jährigen und 25-Jährigen. Wir wollen nicht damit zufrieden sein, einfach umgewandelt zu werden. Wir möchten, dass der Herr zufrieden ist, indem wir zur Reife kommen, auf solche Weise. Und wir werden das heute ganz im Einzelnen der Einzelheiten anschauen. Und mit Jakob gab es ein Ereignis, ein bestimmtes Ereignis, das damit zu tun hatte, indem er das bewirkte, dass er sich wendete von der Umwandlung zur Reife im Leben. In 1. Mose 35. Wir haben alle 1. Mose gelesen, als Jakob von seinem Bruder weggezogen ist und mit Laban gelebt hat. Er hat sich sofort verliebt in Rahel, die jüngere Tochter. Und es gab eine Übereinkunft, dass er arbeiten würde für 7 Jahre, um sie heiraten zu können. Und das hat er getan. Und dann ist er aufgewacht im Zelt. Und Rahel war nicht da. Es war Lea, ihre ältere Schwester. Und im Bibeltext, den ich gelesen habe, gibt es keine Aussage, die sagt, Jakob war da. Es heißt, ich habe nun Lea geheiratet anstelle von Rahel. Das ist das Werk des souveränen Gottes. Er ist so weise, ich preise ihn. Nein, er hat nur gesagt, wo alles in der Welt ist Rahel. Aber er ging durch viele Dinge hindurch. Und am Ende von Kapitel 35 ist er mit seiner Familie und Rahel. Und Rahel ist kurz davor, ein anderes Kind zu gebären. Und die Frau, die ihr geholfen hat, versucht, sie zu ermutigen. Du wirst noch einen Sohn haben. Aber sie wusste, dass sie sterben würde. Und dann wurde der Kleine geboren Und sie hat ihn. Sie hat ihn Benoni genannt. Ein Mann, der leiden. Und Jakob steht da und er sagt nein. Nein, sein Name ist Benjamin. Er ist der Sohn Gottes. Und dann ist sie verstorben. Und einige von euch wissen es, wie es ist, am Todesbett zu sein. Mit jemandem, der sehr mit euch verbunden ist, der euch nahe steht. Es gibt keinen Weg, das zu beschreiben. Ihr werdet einfach damit konfrontiert. Er oder sie war noch am Leben, aber jetzt nicht mehr. Er war gerade hier, eben noch hier. Aber er hat sie begraben. Er hat eine Säule aufgestellt an der Grabstätte. Und von nun an hat das Stadium der Reife für ihn begonnen. Das hat für ihn begonnen mit Römer 8, 28. Und schließlich bin ich so dankbar. Als gestern Abend eine reife Schwester mitgeteilt hat, man kann sagen, sie war ein lebendiges Zeugnis davon, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Das ist die Herrlichkeit für Gott. Schließlich werden wir den Punkt erreichen. Wir müssen nicht vorgeben, etwas zu sein. Wenn ihr geistlicher Teenager seid, müsst ihr auch nichts vorgeben zu sein. Ihr seid vielleicht ein Erwachsener am Morgen und am Nachmittag seid ihr vielleicht noch wieder ein kleines Kind. Aber schließlich werden wir durch diese Erfahrungen hindurchgehen. Und später in 1. Mose, der Satz hat mich wirklich berührt. Es bezieht sich auf die Grabstätte von Abraham und Isaak. Und dort heißt es, dort habe ich Lea begraben. Rahel, er versteht, dass Rahel seine Wahl war. Aber er versteht, dass Lea die Wahl Gottes war. Möge der Herr die Türen vor dem Feind zuschließen, der Angst in uns injizieren möchte, auf einer Konferenz wie dieser. Ich kann bezeugen, durch die Wirkung des Herrn in uns, wir leben im Glauben und nicht in der Angst. Meine Frau weiß, als wir in Singapur waren, im Januar 2020, wir haben über Covid erfahren, dass er sich ausgebreitet hat. Und wir haben dann online gesucht, um Informationen darüber zu erfahren. Und ich habe gesagt, ich werde nicht durch Angst gelenkt werden. Ich werde von Gott gelenkt werden. Es gibt nichts, wovor wir uns fürchten sollen. Unser Gott weiß genau, wo wir sind, was wir brauchen. Und wir werden einfach dahin durchgehen. Von einem Tal des Todes immer wieder. Vor ungefähr 25 Jahren am Tag des Herrn war ich in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, bei einer Konferenz. Und ich hatte diese Empfindung vom Herrn. Lese Psalm 23. Und ich habe mich gefragt, warum sagst du mir, diesen Psalm zu lesen? Ich habe diesen Psalm schon auswendig gelernt, wie so viele andere. Aber der Herr ist mein Hirte. Mir wird an nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Weiden. Er. Und dann gibt es eine Wendung. Wenn ich wenn ich durch den Tal des Todes wandle. Du, ich versichere euch, immer wenn ihr durch ein Tal des Todes wandelt, einerseits wird der Leib euch bedecken und versorgen, aber auf persönliche Weise wird der Herr mit euch sein. Ihr könnt nicht durch ein Tal hindurch joggen oder hindurch sprinten. Ihr werdet hindurch wandeln, weil er mit euch ist. Und bis ihr sagen könnt, ja, ich bin durch ein Tal hindurch. Oh, das war ein Kriegsfeld. Ja, der Herr wird sagen, ja, so kämpfen wir. Und du kämpfst, indem du an mir festest, indem du mich genießt. Nun, ich trage einige Verantwortung. Ich muss über Hebräer klar sprechen. Ich möchte innerlich den Herrn fragen, dass er alle Liebe verdrängt jede Angst. Möge sein Wille geschehen. Und wir möchten jetzt weitergehen. Seht ihr diese Uhr hier? Punkt 3. Nach der Verwendung im Neuen Testament bezieht sich das Wort reif darauf, dass die Gläubigen gereift, reif und vollendet worden sind im Leben Gottes, das sie zum Zeitpunkt ihrer Wiedergeburt empfangen haben. Wir sollten nie mit uns selbst zufrieden sein, sondern nach dem Wachstum und der Reife im Leben Christi streben. Wir müssen vorangehen, zur Reife vorangebracht werden, indem wir die Dinge vergessen, die hinter uns liegen, und uns nach den Dingen ausstrecken, die vor uns liegen, indem wir dem vollsten Genuss und dem Gewinnen von Christus nachjagen, für den höchsten Genuss von Christus im tausendjährigen Königreich. Liebe Heilige, wir sollten nie damit zufrieden sein, wo wir sind. Bei Bruder Lee war ich kein besonderer Mitarbeiter, ich war wie viele andere. Aber wir haben zusammengearbeitet. Und ich habe viel gelernt über sein inneres Sein mit dem Herrn. Er hat immer gesucht. Er hat immer den Herrn gesucht. Er war nie zufrieden. Und wir lernen auch von Paulus. Es ist eine große Erleichterung, wenn ihr nicht von der Vergangenheit beherrscht werdet. Und ich frage euch sanft, in eurem persönlichen Nachjagen des Herrn, was dominiert euch, was beherrscht euch? Die Dinge, die passiert sind, vor einem Jahr, vor fünf Jahren, vor 20 Jahren? Oder habt ihr den Herrn erfahren? Seine Wirkung in euch erfahren und lasst alles andere gehen. Lasst alles andere los. Das Beste steht euch bevor. Und ich werde nicht davon beherrscht, was auch immer passiert ist in der Vergangenheit. Und Paulus ist solch ein Vorbild. Er vergaß die Dinge, die hinter ihm lagen. Er vergaß. Wir beschließen nicht nur, dass wir davon geleitet werden wollen. Wir sagen, Herr, lösche das von meinem Gedächtnis. Wenn das ein Teil von meinem Verstand ist, erneuere meinen Verstand. Und sag, Gott ist wunderbar. Wenn er vergibt, dann vergisst er. Wie kann der allwissende Gott vergessen. Ich musste das lernen, weil manchmal lässt uns der Feind nicht in Ruhe und sagt, du musst es noch bekennen. Und dann sagt der Herr, worüber redest du? Mir ist das nicht bewusst, mir ist die Sache gar nicht bewusst. Es gibt die Kapazität zu vergessen. Und in diesem Ort sind wir erfüllt von Erwartung der Herrlichkeit, die vor uns liegt. B. Die Voraussetzung für die Reife im geistlichen Leben ist, beständig im göttlichen Leben zu wachsen. Dort habt ihr Epheser 4,15. Sondern an der Wahrheit in Liebe festhalten, in allen Dingen hineinwachsen in ihn, in das Haupt, der das Haupt ist, Christus. In allen Dingen. Brüder haben gemeint, mehrmals haben mir Brüder vorgeschlagen, wir wünschen, du würdest diese Veranschaulichung benutzen. Eines Tages habe ich beschlossen, ich möchte nicht selbst Auto fahren, ich bin glücklich als ein Beifahrer. Es ist einfach viel weiser in meinem Alter, damit zufrieden zu sein, ein Beifahrer zu sein und nicht selbst am Steuer zu sitzen. Aber das, was im 1955 begonnen hat, musste ich viele Dinge lernen. Ich musste in den Herrn hineinwachsen, auch in meinem Auto fahren, wie wir Auto fahren, wie wir auf Sachen reagieren. In Matthäus Kapitel 12, am Ende des Kapitels, sagt der Herr, er gibt uns einen Rat über unser Sprechen. Jedes Wort am Tag des Gerichts wird jedes Wort nochmal gerichtet werden. Bruder Lee sagte nie er verschwendete nie ein Wort. Wir sollen nicht um bestimmte Dinge bitten. Wir sollen in dem hineinwachsen oder in dieser Sache in den Herrn hineinwachsen. Nein, meine Enkel, sie wachsen einfach Tag für Tag. Und sie sagen mir nicht, oh, ich muss in dem noch wachsen oder ich muss in dieser Sache noch wachsen. Wir müssen in das Haupt hineinwachsen, in allen Dingen. Das ist der Herr als das Haupt. Er ist derjenige mit aller Autorität und er herrscht über jedem Aspekt unseres Seins. In unserem Leben. Und ich bin hier, um zu bezeugen, das ist das Ziel des Herrn. Und ich bezeuge hier, ich wachse in allen Dingen hinein, in ihn. Und ich betone, ich wachse noch hinein. Sind wir doch diese glücklichen, wachsenden Menschen, und schließlich werden wir auch ankommen. Wir werden die ankommenden Menschen sein. Das letztendliche Ergebnis des Wachstums und der Reife der Gläubigen im Leben Christi ist der gereifte Mann. Die Gemeinde als der Leib Christi, der zu einem reifen Menschen heranwächst. Wir werden in Botschaft 4 sehen, wir werden ein Wort In Offenbarung 19 lesen wir: Freut euch, die Braut hat sich bereit gemacht, die Frau hat sich bereit gemacht. Wenn der Herr auf eine geheime Weise kommt und entrückt, bevor er offen kommt mit seiner Brautarmee, kommt er kommt auf eine geheime Weise und er wird die Frau entrücken. Und sicher wird er kein Mädchen heiraten. Er wird keinen unreifen Teenager heiraten. Sie muss reif sein als eine Frau. Und wir werden das noch anschauen in Botschaft 4. Ich sehe einfach ein Samen. Nun zunächst, wir wollen überwinden. Wir wollen im Königreich mit dem Herrn sein. Aber schließlich, wenn der Herr sich austeilt immer mehr, wir werden unsere Aufmerksamkeit dem widmen, dass wir beten: Herr, ich möchte in Reife wachsen für die Zufriedenstellung deines Herzenswunsches, damit du deine Braut, deine Frau bereit gemacht wird. Möge der Herr mich bedecken. Deswegen existiere ich. Deswegen bin ich hier, damit der Herr heiraten kann. Wollt ihr denn nicht dort sein? Auf diesem Hochzeitsfest, nicht nur für euren Genuss. Es gibt in einem Lied eine Zeile, eine wunderbare Strophe über die Wiederkunft des Herrn. Oh, welch eine freudige Stunde, wenn die Braut und der Bräutigam sich treffen. Eine Liebe, die übertreffend ist. Es ist uns nicht offenbart, wie dieses Treffen wird. Aber die Entrückten wieder Überwinder als die Frau werden als Braut da sein. Es wird nicht so ablaufen, dass der Herr Jesus sich vorstellen wird: Guten Nachmittag, ich bin der Herr Jesus Christus, ich möchte mich dir vorstellen. Nein, lest nochmal das Hohelied durch. Wir werden noch das Hohelied erwähnen. Oh, welch eine süße Stunde. Wir wollen in dieser Stunde sein. Alles in unserem Leben ist es wert, um diesen Punkt zu erreichen, dass wir unter diesen reifen Heiligen sind, dass die Braut bereit ist. Und welch ein Moment, welch ein Augenblick, welch eine süße Stunde. Punkt 4. Gereift zu sein bedeutet, dass Christus völlig in uns Gestalt gewinnt. Es bedeutet auch, dass wir völlig in sein Bild umgewandelt worden sind. Seit unserer Wiedergeburt war der Herr in uns am Wirken, damit wir sein Bild bekommen. Ich habe das letzten Abend erwähnt. Die erste Funktion der Seele ist, Christus, der in unserem Geist ist, zum Ausdruck zu bringen. Aber jeder gefallene Mensch, die Seele bringt das Selbst zum Ausdruck. Aber was das bedeutet ist, die Seele bringt Satan, der im Selbst verkörpert ist, zum Ausdruck. Und welch ein Fortschritt in der dritten Stufe der Erfahrung des Lebens, dass das Kreuz innerlich in uns wirkt und mit dem Fleisch, das Fleisch behandelt, das Selbst behandelt, unsere natürliche Zusammensetzung, das ist der Feind, der beendet wird. Und nun ist unser Verstand, unsere Gefühle sind völlig offen, sind dem innewohnenden Christus gegenüber geöffnet und nur für ihn. Und das werden wir mehr sehen. vielleicht heute Abend oder morgen früh. Das ist eine Sache von Christus, der in uns Wohnung macht und in euren Herzen Wohnung macht. Ich möchte euch ein anderes Beispiel geben. Darüber Wohnung zu machen. Viele Male, wenn ich alleine zu Konferenzen gereist bin und eine Familie würde mich empfangen, bei ihnen zu Hause, dann sagen sie, Bruder Ron, dann fühl dich wie zu Hause. Und eines Tages war ich in einer Familie und die haben gesagt, das ist die Schwester so und so. Das ist ihr Schlafzimmer. Aber jetzt ist es dein Zimmer. Und ich habe dem Vater gesagt, was wäre passiert, wenn ich dem Vater gesagt hätte, okay, bring mich zu einem Baumarkt. Ich möchte pinkene Wände haben. Also brauche ich, schau mal, was an den Wänden ist. Ich möchte eher so ein Bild von einem Van Gogh in meinem Zimmer. Und wie kann ich auf diesem Bett schlafen mit all diesen Stofftieren? Also bring sie alle weg. Und auch, das ist mein Zimmer. Alles hier ist gehört mir. Es gibt dieses Gadget hier mit 700 Liedern und die sind alle Rocklieder, aber ich möchte eher Mozart. Ich bin eher so klassischer. Ich mag klassische Musik. Nach solch einer Erfahrung würde der Vater eine dringende Gebetsversammlung einberufen in der Familie. Ein Grund, warum ich dieses Beispiel mitteile, ist, das Herz der Bibel ist in Epheser 4 und Christus möchte nur euren Herzen Wohnung machen. Nun, euer Herz war euer Zuhause für eine sehr lange Zeit. Aber nun, der Herr möchte nicht nur ein Gast sein und nur zu Besuch kommen, in einem Teil eures Herzens. Er möchte ein Zuhause dort einrichten. Und ich versichere euch, er wird mehr tun, als nur die Wände streichen und die Hardware ersetzen. Und wir werden verstehen, wie wunderbar das ist. In 1. Johannes 4, 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In Galater 2, 20, Christus hat mich geliebt hat und nun liebe ich ihn. Und wegen dieser gegenseitigen Liebe möchte ich, dass er eine Wohnung in mir hat. Nicht nur eine kurzzeitige Zuflucht, aber wenn der Herr seine Wohnung in euren Herzen macht, was für eine Person werden wir werden? Dann, das ist das Ziel des Wachstums und die Freude wird unbeschreiblich sein. Aus einem bestimmten Grund hatten wir eine Gemeinschaft vor der Versammlung. Ich möchte einen Vers vorlesen. Nehemia 18. Josua, das Buch Josua 18. Die Freude eures Herrn ist deine Stärke. Auf einer Skala von 1 bis 10, Was würdet ihr sagen? Ist eure Freude? Viele von euch haben das schon gehört von mir. Unser Bruder Ni hat sein ganzes Leben lang gelitten. Als er 49 war, wo war er 20 Jahre lang in Haft. Solch ein Leiden dort. Aber das Letzte, was er geschrieben hat an seine Familienmitglieder, war: Ich habe meine Freude bewahrt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass er Wachstum im Leben hatte. Die Freude kommt von dem Zuwachs. Punkt B. Wenn der Herr sein Bild vollständig in uns eingewirkt hat und vollständig durch uns zum Ausdruck kommt, werden wir im Leben reif sein. Und da gibt es diesen Vers, auf den ich mich bezogen habe. Je mehr ihr ihm erlaubt, eine Wohnung in euch zu machen, desto mehr wird er sich selbst in euch übertragen. Dann werdet ihr verstehen, so, das ist der Weg, zur Reife zu kommen. Das Herz ist das Ziel. Herr, mach eine Wohnung in meinem Herzen. Ich möchte nicht, dass mein Geist im Gefängnis ist. Ich war noch nie in einem Gefängnis, aber einige sitzen in einer Zelle 23 Stunden am Tag und können dann ein bisschen rausgehen. Und dann müssen sie zurück in die Zelle. Wir wollen das nicht dem Herrn antun. Herr, kannst du bitte jetzt rauskommen? Die Konferenz ist vorbei. Nein. Mehr und mehr werden wir ihn lieben. Er wird uns lieben. Und er wird eine Wohnung in unserem Herzen machen. Das wird ein Zeichen sein, dass wir reif im Leben sind. Niemand von uns wird hören, so sagt der Herr, jetzt hast du die Reife erlangt. Nein. Ich bin so froh. Er wird vielleicht sagen, ich bin so froh, eine Wohnung in deinem Herzen zu haben. Wir werden einfach diese Empfindung haben. Das ist nicht die Wohnung von meinem Selbst. Der Herr, das ist die Wohnung des Herrn. In Kapitel 3 vom Hohelied zeigt uns die Reife der Suchenden. Und Kapitel 4 erklärt dann weiter, dass eine solche Reife durch die Unterwerfung des Willens erreicht werden kann. Das Geheimnis der Reife der Suchenden besteht darin, dass ihr Wille vollständig unterworfen und auferweckt worden ist. Im Hohelied, das ist ein poetisches Buch im Alten Testament, nach den Prediger vor Jesaja. Wenn ihr das lest, dann werdet ihr sagen, es ist eine Liebesgeschichte, das ist eine Dichtung, Dichtkunst. Es ist eine Beschreibung von einer wunderbaren Ehebeziehung. Und das ist es auch. Aber wenn das Buch geöffnet wurde vom Dienst des Zeitalters, von Bruder Nie und Lee, dieses Lied zeigt unseren Lebenswandel in der göttlichen Liebesgeschichte mit dem Herrn Jesus. Und das sind alle Stufen, alle Stadien. Am Anfang sagt sie: Oh, lass ihn küssen mit den Küssen seines Mundes. Sie liebt ihn so sehr, sie genießt ihn so sehr. Und dann erwidert er: Oh, meine Liebe, du bist wie eine Stute. Sie ist wie eine Kutsche. Und dann rennt sie zurück zu Mami und sagt, oh Mami, er hat mich eine Stute genannt. Nein, er sagt es in Liebe. Es ist sehr angenehm. Also sagt sie, ja. Ja, ich bin stark und ich bin schnell. Das bin ich. Aber ich weiß, dass du mich trotzdem liebst. Und dann kommt er wieder und sagt, hallo Lilie. Und schließlich kommt er und sagt, schön dich zu sehen, schön dich kennenzulernen, Sulamit. Du bist meine Vervielfältigung. Aber was wir gelesen haben, ist über eine bestimmte Sache, einen bestimmten Aspekt unserer Reife. Und das betrifft unseren Willen. Normalerweise, die Kranken, die laut Römer 12 werden wir erneuert in unserem Verstand. Und in Epheser 3,23, da geht es um den Geist des Verständnisses, des Verstandes. Und aus unserem Verstand heraus fließt der Herr. Es mag sein, dass es hier eine Schwester gibt, für die es normal ist. Sie hat starke Gefühle. Es kann sein, dass ihr Mann, dass seine Veranlagung so ist, dass er seine Gefühle unterdrückt. Sogar seine Gefühle auszudrücken, seine Liebe auszudrücken. Und der Herr weiß, dass Gottmenschen sind auch reif in ihren Gefühlen sehr reif und sie sind auch in ihrer Fähigkeit, sie können ihre Gefühle ausdrücken und auch ihr Mitgefühl mit den Heiligen. Und schließlich erreicht der Herr auch unseren Willen. Denn die geistliche Kriegsführung ist eine Schlacht der Willen. Es gibt den Willen des Feindes, Satan. Und weil Satan eine Kreatur ist, ein Geschöpf, er hat uns erschaffen. Durch Christus, den Sieger. Also braucht der Herr, er muss sich auf unseren Willen konzentrieren. Und er weiß, wo wir sind. Einige von uns haben einen eisernen Willen. Sie haben einfach beschlossen, sie haben eine Entscheidung getroffen und es ist unantastbar. Es ist unbeweglich. So ist es. Aber andere, sie sind etwas anders. Sie sind wie eine Nudel. Sie reden zu einem. Sollen wir das machen? Ja, genau, das sollten wir tun. Und dann sagen sie zu einem anderen, und die sagen das Gegenteil, und dann sagen sie, ja, genau, ich stimme mit dir überein. Das ist eine Nudel. Ein Wille wie eine Nudel. Und die meisten von uns sind irgendetwas dazwischen. Und in diesen Unterpunkten sind sehr erleuchtend. Es sind hier 900 plus Heilige, Glieder des Leibes. Sie sind jetzt und jetzt konzentriert er sich auf euren Willen. Hier sind die Unterpunkte, die uns helfen. Der Hals verweist auf den menschlichen Willen unter Gott. Der Herr betrachtet die Unterordnung unseres Willens als eine sehr schöne Sache. Unterordnung. Unterordnung. Unterordnung, Der Souveränität des Herrn ist ein starker Beweis dafür, dass wir reif sind. Eine Person mit dem starken Willen, der Herr wird uns nicht gehen lassen. Und nun können wir den Herrn verherrlichen. Wir können ein Leben des Gehorsams vor Gott leben. Und wir haben Frieden damit. Auf der Seite des Herrn ist es sehr schön, eine wunderschöne Sache. Auf der Erde gibt es viele rebellische Menschen. Und nun gibt es hier einen Mann oder Frau, die sich völlig dem Herrn hingegeben haben. Und nun sind sie ein Wille mit dem Herrn. Der Herr sagt, es ist wunderschön. Das ist eine Eigenschaft meiner Ehefrau. Sie muss kein Schwächling sein, sie muss ein Krieger sein. Aber mit mir muss sich mir völlig unterordnen. Voller Freude und voller Frieden und in Sicherheit. Das ist der sicherste Ort, unter seiner Autorität zu sein. B. Wenn wir einen untergeordneten Willen haben, wird unser Wille wie der Turm Davids sein, der alle Arten von Waffen enthält. Jetzt haben wir die Dichtkunst hier, das Gedicht. Oh, welch ein Wille! Wie ein Turm Davids. Und das ist der Aufbewahrungsort für alle Waffen. Unser Wille muss untergeordnet werden. Dann wird er stark sein in Auferstehung und wie der Turm Davids sein. Die Waffenkammer für den geistlichen Kampf. Nun, diese Schwester oder dieser Bruder können hineintreten in die geistliche Kriegsführung. Geistliche Kinder können das nicht tun. Aber reife Heilige, die können auf dem Schlachtfeld sein. Sie haben die Vision von Christus als dem Sieger. Und ihr Wille versteht, dass es ein Kampf ist. Und ich stehe völlig mit einem Willen mit Gott. Und ich stehe gegen Satan. Und nun sind wir ausgerüstet mit der Waffenrüstung. Punkt 2. Die Waffen für den geistlichen Kampf werden in unserem unterworfenen und auferweckten Willen aufbewahrt. Der Herr weiß, es gibt einen Bedarf im gegenwärtigen Zeitalter. Dieser Bedarf, diese Not kann nur erfüllt werden mit reifen Heiligen in der Wiedererlangung des Herrn. Er braucht eine große Anzahl an Heiligen, die seine geistliche Armee sind, sein geistliches Heer, die eine geistliche Kriegsführung ausfechten können am Ende dieses Zeitalters. Man braucht keine Angst vor etwas zu haben. Aber es gibt einen Bedarf. Der Herr hat diese Not. Also wenn der Herr euch durch und durch durchsättigt hat, den Willen durchsättigt hat, ob es eine Nudel ist oder ein eiserner Wille ist, es ist nun völlig ausgeglichen. Es gibt ein Lied, vielleicht haben wir das einmal gesungen, in Los Angeles, 1960er Jahre. In Los Angeles. Zum Feind ist das Wort immer Nein, aber zum Vater immer Ja. Wir werden nur Menschen sein von Ja und Nein. Ja zum Herrn, Nein zum Feind. Er versucht, uns zu schwächen. Ja, geh und versuch es weiter. Ich sagte Nein. Und im Namen des Herrn, ich erkläre dich für besiegt, weil der Gottmensch Jesus, durch den Gottmenschen Jesus. Nun komme ich zum Schluss. Das Ziel von Paulus' Dienst war es, jeden Mann reif, gereift, in Christus darzustellen für den einen neuen Menschen. Das ist auf unserem Herzen, auf dieser Konferenz. Jede Person, aus jeder Nation, aus jeder Rasse, aus jeder wir wollen alle. Wir wollen jeden in der Wiederlang des Herrn gereift darstellen in Christus. Wir werden leben und arbeiten genau und beten genau dafür. Wir wissen nicht, wann der Herr kommen wird, aber ich glaube, aber in 5 bis 10 Jahren werden wir sehen, eine wunderbare, enormes, normales Wachstum im Leben. Und vielleicht wird Europa die Führung übernehmen, weil ihr in dieser herausfordernden Situation sein werdet. Das griechische Wort, das in Kolosser 1,28 mit gereift wiedergegeben wird, kann auch als vollkommen, vollständig oder reif wiedergegeben werden. Der Dienst des Paulus bestand darin, Christus in andere hinein auszuteilen, damit sie vollkommen und vollständig würden, indem sie in Christus zum vollen Wachstum hereinreifen. Viele von uns hier, ihr versteht es vielleicht nicht, ihr habt Christus ausgeteilt in andere hinein, immer mehr. Wir konzentrieren uns nicht auf uns selbst. C. Um in der Wirklichkeit und in der Praxis zum einen neuen Menschen zu werden, müssen wir in allen Dingen in Christus hineinwachsen. Ich habe das schon kommentiert. Wenn wir in allen Dingen in Christus hineinwachsen, werden wir nicht mehr verschiedene Arten von Personen sein. Wir werden spontan Christus als unsere Person und unser Leben nehmen. Wir alle werden diese Eigenschaft haben. Wir sind eine Christusperson. Nicht nur ein natürliches Wesen. Wenn wir in allen Dingen in Christus hineinwachsen, um ein gereifter Mann zu sein, werden wir alle in Christus eins sein. Dies ist der universale, eine neue Mensch für die Erfüllung von Gottes ewigem Vorsatz. Das gibt uns ein grundlegendes Verständnis der Bedeutung der Reife. Und nun, betet mit jemandem neben euch. Und die Heiligen werden kommen und werden die Botschaft vervollständigen. Wir haben 25 Minuten oder sogar noch länger. Jemand am Klavier wird euch wissen lassen, wenn wir bei ungefähr 40 Personen sind. Wenn ihr reif im Leben seid, werdet ihr fähig sein, anzuhalten. Wenn ihr nicht aufhören könnt, werden wir einfach in Liebe sagen, hört auf. Und dann muss dieser Mensch im Leben wachsen.